Er ist Zeitraffer-Papst, Erfinder von Ella Timelapse und Spezialist für Südamerika. Heute sprechen wir mit Gunther Wegner. Ihr hört den Podcast Pixelpieper, Fotografie und anderes Gedöns mit Mike Herford und Oliver Hummel. Ja, schönen guten Abend, Männer. Schönen guten Abend nach Hamburg. Ne, nicht nach Hamburg, nach Teneriffa, ne, Gunther?
Ins ja, Warme. Schönen guten Abend zurück. Ich war gerade eben etwas bestürzt, weil du sagst, Männer, habt ihr keine weiblichen Zuhörer?
Ne, Männer, nee, an euch beide gerichtet. An
ach
dich
so,
und
ich dachte,
an Mike.
Du sprichst jetzt schon die Welt da draußen an, weil da müsste man ja dann auch.
Na, schönen guten ansprechen. Abend natürlich auch liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Zuhörerin. Aber unser, oder Zuhörerinnen, genau. Aber unser, jetzt komme ich hier schon ganz durcheinander. Aber unser Klientel und unsere Zuhörer sind, glaube ich, in der Tat relativ männlich, weil wir ja auch im Fotografiebereich eher technisch unterwegs sind. Aber ein paar Frauen sind, glaube ich, dabei. Genau. Ja, es freut mich auf jeden Fall, dass ihr beide hier seid. Gunther, freut mich auch sehr, ja. Denn dich kenne ich, also nicht persönlich, aber zumindest deinen Blog und deinen YouTube-Kanal kenne ich schon seit einigen Jahren. Du bist ja so ein bisschen Urgestein auch der Fotografie-Szene. Insofern sehr cool, dass du Zeit gefunden hast, hier mit uns zu quatschen.
Ja, sehr gerne.
Und vielleicht für die paar Leute, die dich noch nicht kennen, sag doch vielleicht mal zwei, drei Worte, Sätze zu dir.
Ja, ich, wie gesagt, im Fotoumfeld bin ich ja schon relativ lange unterwegs und habe mich halt vor ungefähr 12, 13 Jahren selbstständig gemacht. Bin vorher, komme so aus dem Wirtschaftsbereich, war Projektmanager und habe dann aber irgendwann angefangen, mich intensiv halt auch mit bestimmten Themen in der Fotografie, vor allen Dingen in der Zeitrafferfotografie halt zu beschäftigen. Und ja, das hat sich dann so entwickelt, dass es tatsächlich ein spannendes Feld war, mit dem ich mich dann selbstständig gemacht habe, mit der Software Ella Timelapse. Und ja, da bin ich heute immer noch dran. Und diese Selbstständigkeit hat mir halt die Möglichkeit gegeben, halt auch in den anderen Bereichen, wie zum Beispiel in meinem Blog, mehr Zeit zu investieren, um dort halt zum Beispiel Fototipps rauszugeben. Mache manchmal Fotoreisen in schöne Länder, wo ich halt mit Gruppen dann fotografieren gehe, denen ein bisschen was fotografisch und videografisch und auch im Bereich der Zeitrafferfotografie beibringe und so weiter. Ja, also im Endeffekt kann ich sagen, ich mache eigentlich das, was mir Spaß macht und es reicht für mich zum Leben. Das ist sehr, sehr schön.
Das ist beneidenswert.
Ja, von mir auch nochmal herzlich willkommen, Gunther, also den Nachnamen vielleicht nochmal, ne? Gunther Wegner, für alle, die dich jetzt nicht, sag ich mal, persönlich kennen oder schon mal von dir gehört haben. Gunther, ich würde mal einsteigen und zwar, wir haben natürlich immer so eine kleine Abfolge von Fragen, die wir uns vorher notiert haben. Wir kommen nachher auch nochmal zu den Community-Fragen von unseren Zuhörern und Zuhörern. Aber die erste Frage, die wir eigentlich immer allen Leuten stellen, ist immer folgende und zwar, was hast du eigentlich das letzte Mal bewusst, also in Klammern bewusst, wirklich fotografiert, wo du dir auch, sag ich mal, Gedanken um das Bild gemacht hast? Vielleicht magst du darüber mal ein bisschen kurz philosophieren. Oder erzählen, besser gesagt.
Ja, also ich versuche mir eigentlich immer bewusst Gedanken zu machen, wenn ich halt ein Bild aufnehme. Natürlich hängt es von der Situation ab, es hängt natürlich auch ein bisschen vom Genre der Fotografie ab. Ich bin jetzt gerade im Dezember mit einer Gruppe in Ecuador gewesen, speziell dann auch auf den Galapagos-Inseln. Und da hat man natürlich so verschiedene Disziplinen der Fotografie, die man da bedienen kann. Also natürlich größtenteils auf Galapagos geht es halt um die Tierfotografie. Einfach die Tiere haben da eigentlich keine wirkliche Fluchtreflexe, also weil sie halt so abgeschieden auf diesen Inseln halt leben und im Grunde genommen nicht wirklich so viele natürliche Feinde haben. Trotzdem ist natürlich Tierfotografie immer etwas Herausforderndes. Und weil ihr gefragt habt, jetzt bei Bildkomposition bist du natürlich bei Tieren etwas eingeschränkt. Ne? Bei anderen Motiven, wenn man halt dann zum Beispiel über die Inseln läuft, dann geht es natürlich schon darum, Bilder zu komponieren und sich halt sehr viele Gedanken darüber zu machen, wie dann hinter das Bild aussehen soll. Und das, jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, fällt mir ein Bild ein. Das würde ich euch auch mal schicken, vielleicht für euren Teaser-Blog. Da könnt ihr das mal mit einbauen. Da habe ich relativ lange dran rumgebastelt. Und zwar war das halt eine dieser berühmten Galapagos-Meerechsen. Die gibt es ja nur auf den Galapagos-Inseln, kennt man vielleicht aus irgendwelchen BBC-Dokumentationen, einfach weil diese Tiere so wahnsinnig speziell und interessant sind. Also es sind im Grunde genommen ja wie Leguane, die sich halt über die Jahrhunderttausende an das Wasser angepasst haben, das heißt also unter Wasser fressen und dann über Wasser sich irgendwann mal wieder aufwärmen. Und die kann man dort halt beobachten, wenn man auch über die Inseln läuft. Und da lag eine halt unter einem total krassen Baumstamm. Also das war wohl vom Meer angespült. Aber also so eine Form, so eine Holzformation im Grunde genommen kann man es eigentlich nennen, die aussah wie eine Schildkröte. So, und jetzt bin ich da wirklich echt lange um dieses Baumdings da, also ihr werdet es dann hinterher in dem Blogpost sehen, herumgelaufen. Und die Bilder haben mir irgendwie alle nicht gefallen. Und bis ich dann wirklich diese eine Komposition hatte, das hat relativ lange gedauert. Das Schöne ist, bei diesen Meerechsen, die laufen halt einfach nicht weg. Die liegen da und sonnen sich. Und das ist natürlich der pure Luxus, dass man dann halt die Zeit hat, wirklich sich zu bewegen. Und das ist halt das, was ich im Grunde genommen immer allen Fotografen, die mit mir solche Coachings machen, halt mitgebe. Leute, lauft um euer Motiv rum, sucht euch den Hintergrund aus. Wenn ihr die Zeit habt, sucht euch, also den Vordergrund hat man meistens, sucht euch den Hintergrund aus oder umgekehrt, wenn ihr einen Hintergrund habt, dann sucht euch den Vordergrund aus. Und das ist halt so wichtig, weil ich immer noch sehe, die Leute bleiben einfach da stehen, wo sie sagen, boah, ist das cool hier, und machen da das Foto. Ja, kann man machen, das Erste. Aber dann stellt man fest, wenn man sich dann bewegt und genau guckt und überlegt, wie komponiere ich jetzt dieses Bild, was habe ich, und ich habe ja so viele Möglichkeiten, ne? Ich kann ja nicht nur vorgehen, ich kann zurückgehen, links, rechts, rauf, runter. Ich kann dann auch noch meine Brennweite verändern und so weiter. Ne? Also man hat ja im Grunde genommen die absolute Kreativität in seinen Händen als Fotograf. Und wie oft wird sie nicht genutzt? Wie oft sehe ich, die Leute bleiben da stehen, sagen, geiler Sonnenuntergang, machen das Bild.
Also hast du quasi das letzte Mal diese Echse sozusagen bewusst fotografiert, darum geht es quasi.
Ja, ich habe natürlich also ganz viele Motive dort fotografiert. Aber das war jetzt mal so eins, ein Beispiel, was mir einfällt, zu dem, was ihr gefragt habt. Und was ich dann hinterher den Teilnehmern im Coaching abends dann halt gezeigt habe. Wir hatten den Beamer. Und ich habe dann halt gezeigt, die verschiedenen Versuche, die es bei mir gebraucht hat, also sozusagen auch der Weg dahin zu diesem Bild, um einfach mal klarzumachen, wie wichtig das eigentlich ist. Und ich glaube, das war zumindest für einige sehr, sehr interessant, das mal so zu sehen, wie gehe ich eigentlich vor, ne, wenn ich mir so ein Bild zusammenbaue.
Ich kenne übrigens noch jemanden, der auch immer rumliegt und der sich sonnt. Ich sage nur drei Buchstaben, O-L-I. Ne, Olli?
Ja, vielleicht könnten wir den auch mal schön in Szene setzen, ne?
Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht.
Auf unserer nächsten Reise machen wir das.
Im Badeanzug. Also läufst du um ihn herum, wie ich um die Meerechse, genau. Ja, ist er denn unter Wasser, dann ist er unter Wasser auch so agil, ne?
Olli, geschmeidiger ist er da auf jeden Fall.
Ja, ähnlich.
Kannst auch so lange die Luft anhalten.
Ja, auch gar kein Thema.
Ja, super. Alles weil das war nämlich für mich diesmal, ich bin jetzt schon das dritte Mal auf Galapagos gewesen, aber für mich diesmal das absolute Erlebnis, diese Meerechsen wirklich unter Wasser beim Grasen, also beim Fressen zu sehen. Denn das ist nicht selbstverständlich, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und dann halt mit dem Schnorchel-Equipment oder Freitauch-Equipment dann halt im Wasser. Und diesmal hat es tatsächlich endlich mal geklappt und das waren wirklich relativ viele, die sich dann an den Steinen festgehalten haben unter Wasser und dann dort fressen. Und das ist natürlich absolut fantastisch, das mal zu erleben, ja.
Ja, dann lass uns doch mal in das Thema Galapagos und Südamerika einsteigen. Das haben wir eigentlich ein bisschen später auf dem Zettel, aber da würde ich sagen, wo du gerade so gut im Flow bist, generell mal so ein bisschen, wieso Südamerika, wieso Galapagos, was, ich habe so das Gefühl, also wenn man so deinen Blog verfolgt und deine Reisen, die du anbietest, dann ist das so ein bisschen so deine Hut, kann man das so sagen, oder zumindest die Ecke, wo du gerne hinreist und viel bist und dich auskennst. Wie kam es dazu und was fasziniert dich an diesem Kontinent, wenn ich das so plakativ einfach mal fragen darf?
Ja, also wie es dazu kam, ist wahrscheinlich, ich bin in Brasilien aufgewachsen, bis ich 11 Jahre war, bin auch in Brasilien geboren. Also von daher habe ich natürlich eine gewisse Affinität zu Südamerika. Bin dann, da meine Eltern beide Deutsche waren, dann halt nach Deutschland gekommen mit 11 und dann halt hier in der Schule gewesen, hier studiert und irgendwie natürlich dann hier hängen geblieben in Deutschland. Und wenn ich hier sage, meine ich jetzt Deutschland, im Moment bin ich jetzt auf Teneriffa, okay, habt ihr ja vorhin schon angeteasert. Aber grundsätzlich fühle ich mich natürlich, weil ich so viele Jahre jetzt halt in Deutschland lebe, da natürlich auch zu Hause, ne? Also zumindest im Sommer. Und genau, also Südamerika, das hat sich dann irgendwann auch, als ich mich selbstständig gemacht habe, ergeben, dass ich dann auch irgendwie die Zeit hatte, auch mal sowas zu machen, wie eine Fotoreise zu begleiten. War eigentlich totaler Zufall. Mein Partner, das Reisebüro Zoom Expeditions, mit dem ich also viele Reisen schon gemacht habe, der hat mich halt irgendwann angerufen und ich hat gesagt, ich kenne dich aus dem Internet, mir ist hier mein Fotocoach abgesprungen, hast du nicht Lust, irgendwie nach Bolivien eine Fotogruppe zu übernehmen? Ich hatte das damals halt noch nie gemacht und habe dann einfach mal spontan Ja gesagt. Und dadurch hat sich das halt ergeben, dass in den letzten Jahren relativ viele Reisen auch begleitet habe, einfach weil mir das Spaß macht zu fotografieren, mir das Spaß macht, Leuten was beizubringen. Und ja, Südamerika für mich irgendwie da ein Ziel war, wo ich mich halt irgendwie auskenne. Ich ganz gut Spanisch spreche, ganz gut Portugiesisch spreche, so von daher. Und ich finde es ein wahnsinnig interessanter Kontinent, super abwechslungsreich. Also von, sag ich mal, Südpatagonien mit diesen einzigartigen Landschaften über dieses Hochland vom Altiplano in Chile, Bolivien. Dann Brasilien ist sowieso nochmal ein Kontinent eigentlich für sich mit dem Amazonas, mit irgendwie riesigen Dünenlandschaften, tropischen Wäldern. Also im Grunde genommen alles, was die Erde zu bieten hat, findet man in Südamerika. Und von daher, und es ist halt auch etwas, was vielleicht nicht so bekannt ist, ne? Was dementsprechend dann auch einen gewissen Reiz des Exotischen auch hat auf viele Menschen.
Ja, definitiv. Da würde ich dir zustimmen.
Da will ich mal hin.
Gibt es denn irgendwie, sag ich mal, wenn du auf diesen Reisen bist, gab es da schon mal so einen richtigen Foto-Fail, so nennen wir das mal, dass du sagst, oh Gott, das hat jetzt überhaupt nicht geklappt. Also wenn man sich da was vornimmt, zum Beispiel in so einer Gruppe, ich kenne das ja auch, man ist unterwegs und dann denkt man so, oh, heute mache ich mal sowas oder mach mal sowas und dann klappt das nachher gar nicht. Was machst du dann? Wie gehst du damit um?
Nee, kann ich nicht sagen. Also ich finde eigentlich, also wenn du jetzt meinst, dass man irgendwie so gar keine Motive findet, also das habe ich ehrlich gesagt nicht erlebt. Nee, okay. Also selbst wenn das Wetter schlecht ist, kann man, also Bilder machen, ne? Das habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Also selbst in Patagonien, wo man halt tatsächlich sehr starke Wetterumschwünge hat, ist es dann doch immer so, dass es eine interessante Lichtstimmung irgendwie gibt. Und gerade auch, und wenn es eine Gewitterstimmung ist oder sonst irgendwas, und selbst wenn es mal Windfäden regnet, also, dass man dann nicht irgendwie Motive findet, das habe ich so noch nicht erlebt. Nee.
Und wenn du selbst losgehst, dass du sagst irgendwie, keine Ahnung, ich habe immer Zeit, um was Cooles zu fotografieren, ist es da schon mal passiert, dass du irgendwie sagst, Mensch, ah, das ist jetzt aber nicht so, wie ich, also gehst nach Hause, gut, hast irgendwie 1000 Bilder gemacht und dann...
Du, man wird ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man wird natürlich, je länger man diesem Hobby nachgeht und dieser Passion der Fotografie, umso anspruchsvoller wird man natürlich selber an seinen eigenen Output im Endeffekt. Das ist doch völlig normal.
Definitiv.
Ja? Ist ja nicht nur bei der Fotografie so, ist, glaube ich, bei allen Dingen im Leben so, dass plötzlich Dinge, die am Anfang völlig exotisch und toll waren, irgendwann vielleicht normal geworden sind und man dann halt den nächsten Kick braucht, und das ist bei der Fotografie ja auch so. Das heißt, also die Anzahl der Bilder, die man dann vielleicht, oder die Qualität der Bilder, die man als Keeper dann hinterher hat, wo man am Ende des Jahres sagt, Mensch, so, das sind jetzt echt meine Highlights, oder am Ende einer Reise sagst du, boah, das gefällt mir. Das ändert sich ja im Laufe der Jahre und das wird ja vielleicht sogar auch weniger. Und dadurch ist man vielleicht auch manchmal, dass man irgendwie den ganzen Tag fotografiert hat und hinterher sagt, na gut, da waren jetzt vielleicht 1, 2 Bilder von den 2000, die man da jetzt an einem Tag gemacht hat. Also gerade, ich spreche jetzt mal von Tierfotografie und sowas, ne? Also vielleicht einfach, um mal auf das Thema einzugehen, weil man da wahnsinnig viel Output produziert. Also wir waren, bevor wir auf Galapagos waren, waren wir 4 Tage im Amazonas-Regenwald. Wunderschön, also wirklich einsam, noch eine Ecke, die wirklich noch Primärwald hatte, viele Tiere. Wir sind da mit Ruderkanus durchgefahren, also wirklich lautlos, keine Elektromotoren in diesem Nationalpark zugelassen und so, also mega cool und natürlich super viele Tiere. Aber ja, klar, du fotografierst den ganzen Tag und wenn da eine Affenhorde durch die Bäume springt, dann fotografierst du die und machst natürlich dann auch Serienaufnahmen, weil du natürlich die eine Situation haben willst. Aber ich überlege mir dann mittlerweile schon, wenn das Licht überhaupt nicht passt, dass ich dann halt auch echt viel, viel zurückhaltender bin, als ich das vielleicht früher war oder wo ich das jetzt auch bei meinen Teilnehmern dann beobachte. Die sehen halt, der Affe läuft da, ist aber schwarzer Affe vor weißem Himmel so ungefähr. Ne? Da weiß ich eigentlich schon vorher, da kommt nicht so richtig viel bei raus. Trotzdem ist man in diesem Moment, in dem Eifer, dass man eigentlich, man ist ja da zum Fotografieren, also fotografiert man. Und da merke ich aber, dass ich mich mittlerweile schon auch ein bisschen bremse und denke, Mensch, das wird doch nichts. Das schmeißt du hinterher sowieso weg, dann guck, dann erleb es lieber im Moment jetzt erstmal mit deinen Augen und mit deinen Sinnen und lass die Kamera kurz weg, weil fotografisch gibt das jetzt nichts her. Aber ich kann natürlich jeden, der noch nicht an dieser Stelle der Reise ist, verstehen, der mit mir in diesem Boot sitzt und diesen Affen komplett von vorne bis hinten fotografiert. Weißt du, wisst ihr, wie ich das meine? So,
ja, klar.
Das habe ich ja vielleicht vor 10 Jahren auch so gemacht. Ne? Und genau. Dieses Feedback oder dieses Learning, das man dann hinterher schon beim Fotografieren merkt, okay, was ist denn eigentlich das? Ich glaube, das wird im Leben, wird man nie ans Ziel kommen, dass man hinterher wirklich nur hergeht und sagt so, keine Ahnung, wie früher vielleicht ich mir so vorstelle, so ein Ansel Adams, der hingegangen ist und hat halt ein Bild gemacht am Tag oder was weiß ich, ne, so, oder in der Woche oder im Monat, ne, der hat sich lange halt überlegt, welches Bild wir da machen mit seiner Großformatkamera, hat dann halt irgendwie auf das richtige Licht gewartet, auf den richtigen Tag gewartet und so weiter. Ja, da sind wir ja heutzutage viel zu schnelllebig und viel zu ungeduldig für. Also ich zumindest und ich glaube ganz viele andere auch. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Aber da macht man doch lieber mehr Bilder und sucht sich dann hinterher das raus, was funktioniert hat. Ja, aber trotzdem auch dieser Prozess auch ein bisschen mehr zu überlegen, das ist bei mir schon in den letzten Jahren mehr geworden. Ne? Dass ich dann vielleicht ein bisschen weniger fotografiere. Dann halt nur noch irgendwie 1500 statt 2000 Aufnahmen am Tag.
Ja, okay, dann am Tag.
Aber es würde ich unterstreichen, also als ich angefangen mit der Fotografie war es genauso, da hat man eigentlich versucht alles zu fotografieren und dachte immer, der nächste Shot wird der bessere. Das ist natürlich im Laufe der Jahre ist es wesentlich weniger geworden, da macht man sich natürlich auch über, wie du schon sagst, Wetter, über Komposition Gedanken, ne? wie komme ich da hin, was will ich überhaupt fotografieren, warum soll das so oder so aussehen, da stimme ich vollkommen zu, also das geht glaube ich allen so, ne? Auch gerade die jetzt quasi angefangen haben mit der Fotografie, würde ich 100% so unterstreichen.
Und es hängt natürlich auch ein bisschen von der Situation ab. Ne? Wenn du jetzt auf so einer Reise bist und du weißt, du bist da genau für 1 oder 2 Tage an diesem Ort oder von mir aus auch 4 Tage und du hast dann halt diesen Moment, du kannst jetzt die Bilder so machen, du kannst jetzt nicht irgendwie eine Woche warten, bis das Wetter anders ist, ne? Oder bis schönere Wolken da sind oder sonst irgendwas. Das geht nicht. Das heißt, du nimmst dann natürlich das, was du in dem Moment hast.
Was
du
bekommen kannst, genau.
Wenn ich jetzt hier den ganzen Winter quasi auf Teneriffa bin, dann bin ich hier viel selektiver mit dem, was ich fotografiere. Da gucke ich natürlich vorher, wie ist denn, lohnt sich das auf den Berg zu fahren? Haben wir jetzt beispielsweise hohe Wolken, ne, die halt abends sich einfärben können? Dann würde ich halt hochfahren und sagen, so heute fahre ich hoch zum Fotografieren oder um Zeitraffer aufzunehmen. Wenn jetzt ein komplett stahlblauer Himmel ist und ist sich nicht abzeichnet, dass es dann abends Wolken gibt, dann brauche ich gar nicht hochzufahren. Ne? Aber das ist eine völlig andere Situation, als wenn du jetzt genau an einem Tag Zeit hättest und würdest dann Aufnahmen machen wollen, dann würdest du natürlich das nehmen, was du zur Verfügung hast.
Ne? Ja, definitiv. Stichwort Teneriffa. Du hast gesagt, also du hast da einen Zweitwohnsitz, das heißt, du überwinterst da, ne? Wie ich das so richtig verstehe.
Also wir haben uns jetzt vor 3 Jahren das unseren eigentlichen Traum erfüllt, im Winter eben nicht mehr zu Hause in Deutschland sein zu müssen, sondern halt von hier aus auch arbeiten und leben zu können. Und das ist, wenn man die Flexibilität hat, kann ich das wirklich nur empfehlen. Also bei uns ist halt einfach die Flexibilität, wir haben keine Kinder, wir sind beide, arbeiten quasi selbstständig für diesen Job und also mit beide meine ich jetzt meine Frau und mich und dementsprechend ist es halt einfach für uns mega schön, irgendwie den Winter halt hier verbringen zu können.
Ja, warum gerade Teneriffa? Mal abgesehen davon, dass es halt schön ist, aber gab es da irgendwie einen ausschlagenden Punkt, warum gerade, es gibt ja auch andere Inseln, die nett sind.
Das stimmt. Also Kanaren einfach, weil es die südlichste Ecke Europas ist, wo es einfach am wärmsten ist im Winter. Ne? Also Europa fanden das schon irgendwie noch ganz gut, wegen der Erreichbarkeit und wegen auch Sprache und so. Also dass man jetzt nicht zu weit von zu Hause weg ist. So mal 5 Stunden Flug ist eigentlich so eine Sache, die man sehr, sehr gut machen kann. Ne? Da wäre jetzt Südafrika oder Südamerika oder sowas deutlich umständlicher gewesen.
Verstehe.
Und Europa ist natürlich an vielen Stellen angenehm. Ne? Du hast das gleiche Handynetz, du hast die gleiche Währung und so weiter. Ne? Das sind einfach so Komfortdinger. Und Teneriffa ist halt relativ leicht zu erreichen. Also La Palma zum Beispiel ist auch wunderschön. Ist halt ein bisschen weniger los. Ist vielleicht auch vom Nachthimmel noch ein bisschen attraktiver, aber es ist natürlich auch umständlicher zu erreichen und man kann auch nicht so viele andere Dinge machen. Ne? Und Teneriffa ist eigentlich relativ groß und selbst jetzt nach relativ vielen Jahren, also jetzt seit 3 Jahren haben wir jetzt hier die Wohnung und wir sind aber schon vorher mehrere Winter halt hier gewesen, von daher kannten wir es und haben uns dementsprechend erst danach, nachdem wir es kannten, halt dafür entschieden. Und man kann hier halt wirklich sehr, sehr viel machen. Du hast eine sehr gute Infrastruktur, also auch abseits dessen, was man jetzt als Fotograf sich wünscht. Ne?
Und warum dann nicht ganz? Also Fulltime Teneriffa?
Naja, wir haben Familien in Deutschland, wir haben unser Geschäft in Deutschland, wir haben Freunde in Deutschland. Also von daher, im Moment sehen wir jetzt nicht, dass wir da Deutschland komplett verlassen wollen, sondern mit 4, 5 Monate im Jahr. Das ist schon sehr schön. Uns ging es ja vor allen Dingen darum, halt die dunkle Winterzeit zu überbrücken.
Ja gut, ja. Im Sommer ist Hamburg ja auch ganz nett, das stimmt wohl.
Eben. Und wir lieben auch die Ostsee und alles, was da drumherum ist, Dänemark, das ist auch alles wunderschön. Und das nutzen wir natürlich im Sommer dann auch entsprechend aus. Ne?
Okay. Du sagtest gerade, euer Geschäft in Hamburg. Also
unser Business jetzt letzten Endes.
Ja,
ne?
Also das meine ich ja. Also dein Hauptbusiness, wenn ich das so raushöre, ist wahrscheinlich Ella Timelapse, ne?
Ja, also mit Abstand. Ne? Also alles andere läuft im Grunde genommen ein bisschen nebenbei, kann man schon fast sagen, sind dann eher Hobbyprojekte, ne? So wie die anderen Sachen. Aber das ist Ella Timelapse, die Software, die vertreiben wir ja auch international, haben auch große Kunden, die damit professionell arbeiten, aber halt auch natürlich viele Amateure, die es nutzen. Also das ist eigentlich das, was sich in den letzten Jahren zu dem entwickelt hat, eigentlich jetzt, was es ist. Also,
ja, also ich nutze selber ja auch schon seit schon einigen Jahren und ich glaube, es ist nach wie vor auch das einzige Produkt dieser Art, was es gibt, ne? Wenn ich das richtig sehe. Also
Ich wüsste nicht, dass es da eine Konkurrenz
ja. Vielleicht magst du ein paar Worte mal generell zum Thema Zeitraffer sagen. Also wie es bei dir zum Thema Zeitraffer kam, was dich daran fasziniert und wie dann die Idee mit Ella Timelapse entstand. Ja, vielleicht ein paar Worte dazu.
Also im Grunde genommen hat sich das Thema Zeitraffer bei mir dadurch eigentlich manifestiert, weil ich halt schon von Beginn an eigentlich, seit ich eine digitale Spiegelreflex genutzt habe, immer im RAW-Format fotografiert habe und immer fasziniert davon war, was diese Sensoren eigentlich damals schon aufgenommen haben und was man dann daraus holen kann in der Bildbearbeitung, zum Beispiel bei Lightroom. Also wie toll man doch das, was man da gesehen hat, dann bei der RAW-Bearbeitung wirklich umsetzen konnte. Ne? Also das ist für mich so ein Weg, wirklich mega kreativer und ganz wichtiger Aspekt ist diese RAW-Bearbeitung. Und zum damaligen Zeitpunkt war es halt auch so, dass alles, was man irgendwie als Video aufgenommen hat, hat dagegen komplett abgestunken. Und irgendwie bin ich dann auf die Idee gekommen, wie wäre es denn, ich hätte gerne die RAW-Qualität dann auch irgendwie mit bewegten Bildern. Und in dieser Qualität ging das halt nur mit Einzel-RAW-Dateien aus der Kamera und ist eigentlich heutzutage immer noch so. Ne? Ja. Und selbst wenn die neueren Kameras jetzt RAW-Video anbieten, dieses RAW-Video ist kein echtes RAW, da darf man sich nicht täuschen lassen. Ne? Also das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was eine RAW-Datei, eine RAW-Fotodatei aus der Kamera hergibt. Und das war für mich einfach faszinierend, also mit diesen fotografischen Mitteln wirklich jetzt Bewegung in ein Foto reinzubringen. bringen. Und ich sage immer, das es hat für mich so ein bisschen diesen Charakter dieser Bilder, die bei Harry Potter an der Wand hängen. Nämlich ein Foto, was sich irgendwie bewegt. Und das ist für mich dann der Zeitraffer gewesen. Nämlich erstmal ein ganz tolles Landschaftsbild, wo ich aber dann eine weitere Dimension, nämlich die Zeit, mit reingebracht habe. Und dann sehe ich halt eben nicht nur ein Bild von diesem Sonnenuntergang, sondern dann sehe ich tatsächlich, wie sich das entwickelt. Wie, sag ich mal, diese Landschaft vom Tag über den Sonnenuntergang, dann in die blaue Stunde und vielleicht dann hinterher die Sterne aufgehen. Und das ist einfach etwas, was mich bis heute mega fasziniert und einfach, also das Foto letzten Endes in eine höhere Dimension zu bringen. Und das hat halt nichts im Grunde genommen erstmal mit Video zu tun, weil man das halt mit einer Videokamera so nicht hinkriegt. Und genau, und das ist für mich im Grunde genommen das, was auch heute noch Thema Zeitrafferfotografie ausmacht. Also wer als Fotograf sagt, ich möchte da Bewegung in meine Landschaftsbilder reinbringen, ist im Grunde genommen das die logische Konsequenz. Und es gab halt keine Software, die mir erlaubt hat, diese Übergänge zu berechnen. Weil ich konnte halt in Lightroom zwar alle Bilder irgendwie gleich bearbeiten, zum Beispiel, wenn ich diese Landschaft, die ich eben genannt habe, dann bearbeite, dann habe ich 500 Bilder von dieser Landschaft, also vom Tag bis in die Nacht, sagen wir mal. Und jetzt konnte ich im Lightroom natürlich die Einstellung vom ersten Bild auf alle synchronisieren. Das war aber nicht das, was ich wollte. Ich wollte halt dieses erste Bild so bearbeiten, dann in der Mitte irgendein Bild anders bearbeiten, dann das blaue Stunde-Bild noch anders und das Milchstraßenbild dann noch anders. So. Und dann wollte ich dazwischen halt Übergänge berechnen für die Lightroom-Bearbeitung, die dann danach angewandt werden. Und das ist immer noch quasi die Grundidee beim LR Timelapse, dass man halt mit diesen sogenannten Keyframes, also diesen paar Bildern, die man bearbeitet in einer Sequenz, dass man nur die bearbeitet. Alle Zwischenbilder werden dann vom LR Timelapse halt entsprechend berechnet, wobei das halt auf dieser Lightroom-Metadatenbasis passiert. Sprich, im Endeffekt haben wir dann hinterher eine komplett bearbeitete Sequenz von 500 Bildern im Lightroom, die immer noch RAW-Bilder sind, wobei jedes von diesen 500 Bildern einzeln von Lightroom entwickelt wird mit diesen entsprechend berechneten Einstellungen. Und wo ich damals schon bei dem Berechnen war, sind dann natürlich noch andere Berechnungen dazugekommen, wie zum Beispiel ein D-Flicker, was halt die Helligkeitsschwankungen glättet, dann hinterher spezielle Dinge dann auch bei der Videoausgabe und so weiter. Aber am Ende steht jetzt im Grunde genommen dann die Lightroom-Bearbeitung und dann kommt halt eben nicht am Ende ein JPEG oder ein TIFF raus, sondern es kommt dann halt eine Videodatei raus, ne, die alle diese Bearbeitung angewandt hat.
Genau, und warum glaubst du, bist du der Einzige, der dieses Programm bisher entwickelt hat? Warum gibt es da keine Konkurrenz? Das habe ich mich immer gefragt, weil es gibt ja schon so lange das Ding.
Ja, es gab halt immer mal ein paar Ansätze, wo halt andere versucht haben, was in die Richtung zu entwickeln. Und die haben halt alle irgendwann dann aufgehört oder aufgegeben. Es ist halt einfach ein super komplexes Thema. Und ich glaube, ich war halt einfach einer auch der Ersten, der sich damit so intensiv auseinandergesetzt hat und da so viel Forschungsarbeit eigentlich auch reingesteckt hat in dieses ganze Thema. Und immer wenn da irgendwie, sag ich mal, neue Dinge kommen, setze ich mich halt hin und habe halt auch die Motivation, das für mich rauszufinden und für mich eine Lösung zu finden. Und das ist für mich eigentlich auch ein sehr kreativer Prozess, diese Entwicklung. Also deswegen mache ich das auch nach wie vor noch alleine. Also ich habe ja auch kein großes Team, was.
Das wollte ich gerade fragen. Gibt es nur Programmierer?
Nee,
machst nicht. Alles alleine. Jede Codezeile da drin ist von dir geschrieben. Absolut. Und im Endeffekt, wenn ich das richtig verstehe, du hast eine Lösung für deine Problematik gesucht, hast die selber gebaut und hast dann gedacht, man könnte das Ding ja vielleicht auch noch an andere Leute verkaufen.
Genau, zunächst habe ich das damals, da war ich noch angestellt als Projektmanager, habe ich damals halt das nebenbei gemacht, habe das dann halt kostenlos hochgeladen und irgendwann war dann halt die Entscheidung, ich musste dann natürlich auch so viel Zeit investieren, dass ich das dann nicht mehr nebenbei machen konnte. Und war dann die Entscheidung, entweder es halt sein zu lassen oder sich halt damit selbstständig zu machen, aber dann mit der logischen Konsequenz, dass man dann natürlich ein Lizenzmodell braucht und weil von irgendwas musst du ja letzten Endes leben. Ne? Genau, aber ich freue mich natürlich sehr, dass das so erfolgreich ist und dass ich halt mit dieser vielen, sag ich mal, Forschungsarbeit, die ich da reingesteckt habe, halt es geschafft habe, dieses Produkt halt zu dem zu machen, was es ist. Und natürlich, dass es da keinen anderen gibt, der sich da tiefer reingedacht hat in die Materie. Oder? Also, weil das zeigt es ja halt so ein bisschen. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, es ist auch eine Nische. Also es ist für irgendwie Adobe oder sowas jetzt nicht besonders interessant, einfach weil es natürlich eine verhältnismäßig kleine Zielgruppe ist im Vergleich jetzt zu dem der Zielgruppe, die jetzt ein Adobe Lightroom oder ein Adobe Photoshop hat. Das muss man einfach sehen. Auf der anderen Seite sind es natürlich schon auch einige und gerade in dem Bereich der Filmproduzenten sind da doch schon auch große Firmen dabei, die das halt nutzen. Ne?
Ja, spannend.
Spannend. Finde ich auch spannend, also auf die Idee erstmal zu kommen, ne? Und dass es vor allem auch in der heutigen Gesellschaft auch niemanden gibt, der das irgendwie versucht, permanent zu kopieren, ne? Weil man
kennt das vor allem oder damit nicht erfolgreich
nicht schafft, ist. Ja, genau, vor allem.
Das ist schon cool. Wirklich super spannend. Vor allem so als Ein-Mann-Bude, ne? Das finde ich halt auch.
Ja. Ich würde ganz gerne mal ganz kurz einen harten Schnitt machen. Und zwar würde ich mal so ein bisschen Richtung Deutschland kommen wollen, Gunther. Und zwar Wohnsitz Hamburg. Hamburg kenne ich auch, habe da auch ziemlich lange gelebt. Über 10 Jahre in Hamburg, kenne da auch einige Ecken. Für alle Nicht-Hamburger, so wie Olli zum Beispiel, was ist dein absoluter Lieblingsspot, den du empfehlen würdest und warum? Vielleicht magst du das mal kurz erläutern.
In Hamburg.
In Hamburg, genau. Ja. Nicht im Warmen, sondern jetzt im Kalten.
Ja. Naja. Also Hamburg ist einfach eine mega fotogene Stadt. Ne? Also da kann man so viele Dinge suchen. Ich habe da jetzt nicht wirklich einen Lieblingsspot, aber ich bin zum Beispiel nach wie vor gerne, auch wenn es tausendmal fotografiert ist, in der Speicherstadt unterwegs, abends zur blauen Stunde, versuche da immer auch noch irgendwie dann mal andere Motive zu finden, abseits dessen, was man jetzt vielleicht irgendwie da das Wasserschlösschen nun schon 1 Million Mal fotografiert wurde oder wo man abends dann schon gar keinen Platz mehr auf der Brücke findet. So, ne? Das ist natürlich immer die Downside von solchen Spots, die sich dann irgendwann rumsprechen. Aber es gibt ja so viele Motive. Und ich kann ja die Leute auch immer nur ermutigen, dann auch vielleicht gerade nicht das Standardbild zu machen, was sie halt alle machen und was halt irgendwie bei Instagram schon 1000 Mal drin ist, sondern dann halt irgendwie mal in die Nebenstraßen zu gehen und zu schauen und oder vielleicht einfach auch das Leben zu beobachten. Ja, deswegen, da tue ich mich sehr schwer jetzt zu sagen, das ist jetzt irgendwie das Lieblingsmotiv. Einfach, das gibt es, glaube ich, in der Form nicht.
Gibt es denn vielleicht einen Zeitraffer, den du gerne mal gemacht hast, in Anführungsstrichen, wo du sagst, Mensch, das ist ein besonders schöner geworden? Vielleicht, also muss nicht Hamburg sein, kann auch was anderes sein.
Da gibt es so viele, ja.
Wahrscheinlich Tausende.
Also ich habe jetzt gerade, gestern nochmal neu released, das ist eigentlich ganz interessant, auf meinem Blog, einen Zeitrafferfilm, den ich in Nordnorwegen aufgenommen habe, also nicht nur eine Sequenz, also wo es natürlich um das Thema Nordlichter im Winter ging, von 2 Reisen, also relativ viele Nordlichtaufnahmen, die ich halt in so einen 5-minütigen Zeitrafferfilm geschnitten habe. Allerdings das Spannende an der Sache ist halt, dass ich die Aufnahmen oder die erste Version dieses Films eigentlich schon vor 8 Jahren veröffentlicht habe. Und habe mir den jetzt nochmal vorgenommen und es hatte mich tatsächlich ein Musiker angeschrieben von der Berliner Oper und hatte mir vorgeschlagen, weil ich auch die Musik selber komponiert und eingespielt hatte von diesem Film und hatte gesagt, Mensch, das ist total toll, aber das Cello, was du da genutzt hast, das hört sich total grausam an. Das ist nämlich so ein Synthesizer-Cello gewesen. Also im Grunde war das, was ich da hatte, ne, was ich halt einspielen konnte. Und dann hat er gesagt, du, ich bin hier Cellist an der Oper, ich würde zu dir kommen und würde für dich das Cello einspielen. Und das war natürlich der absolute Hammer. Okay. Dann kam der halt wirklich zu mir, das war noch so zur Corona-Zeit und dann haben wir das nochmal aufgenommen und irgendwie ist es bei mir dann auch so ein bisschen, ich habe es so ein bisschen zeitlich nicht reingekriegt, aber jetzt habe ich es veröffentlicht und schaut euch das mal an, also weil da sind wirklich viele Zeitraffer drin, die sind jetzt zwar schon ein paar Jahre alt, aber sie sind immer noch schön, zumindest das Feedback der Leute hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass das jetzt nochmal so positiv war, weil ich dachte, oh Gott, die haben das alles schon gesehen, den Film, ne? Warum veröffentliche ich den nochmal? Aber das ist jetzt so lange Zeit dazwischen, viele haben das halt eben nicht gesehen und ich finde halt einfach diese Musik, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich das höre, einfach weil dieses Instrument so wahnsinnig schön dabei ist und ich finde, es passt halt sehr, sehr gut zu den Aufnahmen. Ja, also das wäre mal zum Beispiel ein Beispiel.
Okay. Nochmal eine Zwischenfrage, bevor Olli gleich weitermachen darf, was mir gerade eingefallen ist.
Vielen Dank.
Vielleicht so zum Thema Zeitraffer. Also was muss ich denn, ich bin jetzt zum Beispiel kein Zeitraffer-Fotograf und ich habe mich damit noch nie richtig befasst, bin ich ehrlich. Was würdest du mir denn empfehlen, wenn ich jetzt zu dir kommen würde, würdest du sagen, du Gunther, ich bin volles Embryo, ich habe keine Ahnung, was muss ich denn mitbringen, was brauche ich denn? Vielleicht kannst du mal ganz kurz einen Abriss geben,
eigentlich auch für die Hörer. Einfach brauchst du da eine Kamera und ein gutes Motiv. Und wenn du deine Kamera auf ein Stativ, ja, ein Stativ ist, wäre auch noch wichtig, dann ist es eigentlich total naheliegend. Beispiel jetzt Nordlichter oder Beispiel blaue Stunde. Du stehst, nehmen wir mal an jetzt Hamburg, du stehst da an dem Wasserschlösschen auf dieser berühmten Brücke und fotografierst das. Und jetzt machst du halt eben nicht nur ein Bild und verschiebst dann dein Stativ und gehst woanders und suchst dir ein Motiv, sondern jetzt bist du wieder der Ansel Adams, der halt eben sagt, ey, ich habe heute einen Abend, aber ich kann nur ein einziges Bild machen. Und das ist nämlich auch ein ganz spannendes Ding bei den Zeitraffern. Da machst du nämlich eben nicht 50 Bilder und suchst dir hinterher eins aus, sondern da musst du dich wirklich vorher entscheiden und du musst es eher noch so planen, dass du weißt, okay, wie wird denn das Licht sich entwickeln in der nächsten Stunde oder in den nächsten anderthalb Stunden? Und dementsprechend das Motiv suchen. Das ist eigentlich die schöne Herausforderung dabei. So, dann stellst du deine Kamera auf dein Stativ, sagst, okay, hier glaube ich, in die Richtung kommen bestimmt nachher tolle Wolken. So, weiß man nicht. Oft ist es dann auch genau anders, dann sind sie halt woanders. Ne? Aber so, und dann lässt du deine Kamera halt alle, keine Ahnung, 4 Sekunden ein Bild machen oder alle 5 Sekunden ein Bild machen. Und das machst du entweder über die interne Intervallfunktion, die eigentlich heutzutage jede Kamera anbietet, oder du nutzt halt einfach einen externen Intervallauslöser. Das ist halt ein Gerät, was an den Auslöseport kommt und sagst, stellst da halt ein, alle 5 Sekunden.
Fernauslöser zum Beispiel, genau.
Ja, genau. Also irgendeinen, den du programmieren kannst, wo du sagen kannst, okay, mach jetzt mal alle 5 Sekunden 500 Bilder hintereinander oder wie viel auch immer.
Und dann fahre ich nach Hause, lade mir deine Software runter und dann lade ich die Bilder da rein und dann machst
du. Bis 400 Bilder kannst du die Software sogar kostenlos nutzen und dann guckst du dir die Tutorials auf ellatimelapse.com an. Da gibt es auch deutsche Tutorials, also von daher, und also das mit dem Basic-Tutorial, da kommst du schon weit, da kriegst du die dann hinterher zusammengebaut, am Ende hast du hinterher ein Video, was richtig gut aussieht und was du halt mit den Mitteln, die du eh aus Lightroom kennst, bearbeitet hast. Ja.
Okay, und für mich nochmal nochmal die zweite Zwischenfrage, du hast ja davon auch gesprochen, dass es keinen Sinn macht, einfach ein Video aufzunehmen. Ich würde jetzt einfach sagen, das ist wahrscheinlich jetzt natürlich falsch, ich mache meine Kamera im Videomodus, stelle das ein. Auf automatisch, was passiert dann? Das ist ja falsch.
Wenn du das machst, dann hast du halt genau nicht die Vorteile der RAW-Aufnahmen, ne, sondern du hast halt irgendwie eine 8-Bit-Videoaufnahme und hast riesige Probleme, gerade wenn du solche Übergänge über die blaue Stunde und so weiter machst, hast riesige Probleme, das hinterher zu bearbeiten, weil dir die Lichter ausreißen, weil dies und jenes. Du kannst den Weißabgleich in dem Video hinterher nicht ändern. Das ist etwas, was du bei gerade bei solchen Zeitraffern also ganz extrem merkst, wenn du die dann hinterher bearbeitest, die einzelnen Bilder tagsüber, was weiß ich, Sonnenuntergang, blaue Stunde, Nacht, hast du immer ganz unterschiedliche Weißabgleicheinstellungen und das würde die Kamera halt im Videomodus alles automatisch machen, die würde die Belichtung automatisch machen und so weiter. Also da kommt in der Regel nicht viel Gutes bei raus, also zumindest nicht mit dem Anspruch, den ich am Anfang gesagt habe, wo ich gesagt habe, ich will eigentlich mit fotografischen Mitteln an das ganze Thema rangehen und eben nicht einfach nur irgendwie ein Video aufnehmen. Außerdem, ganz wichtiger Punkt, Video hast du nur ganz kurze Belichtungszeiten zur Verfügung. Also wenn du mit 30 Frames pro Sekunde arbeitest, ist ja die längste Belichtungszeit, die du machen kannst, ein 30. Sprich, wenn es in die Dunkelheit geht, kommst du ganz schnell an die Grenze, dass deine ISO halt hochgejagt wird. Im Zeitraffer kannst du, wenn du mit, sagen wir mal, dem 5-sekündigen Intervall arbeitest, kannst du eine Belichtungszeit bis 4 Sekunden machen. Ne? Mhm. Die muss halt in dieses Intervall reinpassen, aber ansonsten kannst du damit natürlich ganz andere Effekte hinkriegen. Mhm. Und beim Video produzierst du natürlich mit diesen 30 Bildern pro Sekunde Bilder ohne Ende. Deine Speicherkarte läuft irgendwann voll, viele Kameras schalten nach 30 Minuten Videoaufnahme ab und so weiter. Also es funktioniert einfach nicht gut.
Verstehe. Okay. Ja, danke für die Tipps. Jetzt bin ich wesentlich schlauer. Werde ich gleich mal ausprobieren. Gerne. Ich habe mich da vorher nie so mit befasst, weil mir war das immer wie, ich weiß nicht, also wahrscheinlich bin ich da auch jetzt zu unbedarft, aber ich habe immer gedacht, das dauert mir alles zu lange, jetzt meine Kamera hinzustellen und dann stoße ich dagegen mit meinem Bier in der Hand oder so. Ne? Da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Und deswegen, aber wie du schon sagst, ich werde das mal austesten, glaube ich.
Wenn man das sich so vorstellt, dann kann man die Argumentation nachvollziehen. Wenn du aber beispielsweise, wo immer ganz viele meiner Teilnehmer ein Aha-Erlebnis hatte, war bei den Nordlichtern. Wenn du Nordlichter zum Beispiel fotografierst und stellst du ganz schnell fest, dass halt ein Einzelbild irgendwie langweilig ist oder du halt gar nicht weißt, wann ist die Aktivität richtig cool und wann sieht das richtig geil aus. Also kommen die also von sich aus auf die Idee und sagen, nee, ich lasse jetzt die Kamera einfach mal alle 4 Sekunden ein Bild machen und suche mir dann hinterher das Beste raus. Und wenn sie dann das machen und dann hinterher das Ganze als Zeitraffer spielen und sagen, wow, und jetzt sehe ich ja, wie sich das Ganze bewegt. Das ist ja eine ganz andere Faszination als Aber ich meine, gerade Nordlichter, die leben ja davon, dass sie sich bewegen. Ne?
Und ich habe zwei Fliegen in einer Klappe auch geschlagen. Ja,
genau.
Sozusagen, ne?
Genau. Und du kannst hinter das beste Bild rausholen. Und das Gleiche gilt übrigens auch für dieses Bild, das wäre jetzt mal vom Beispiel, Wasserschlösschen, Sonnenuntergang, Blaustunde und so weiter. Da kannst du dir hinterher auch das Bild raussuchen, was am coolsten ist, und dir das halt an die Wand hängen. Was du, den Moment hättest du vielleicht sonst nicht erwischt.
Verpasst wenn du wahrscheinlich, genau.
Einzelbilder gemacht hättest. Ne?
Ja. Okay, verstehe. Cool, okay.
Also was für mich, glaube ich, damals so der Aha-Moment war, war einfach zu verstehen, also als ich zum ersten Mal gehört habe, man fotografiert Zeitraffer, habe ich gesagt, hä, ist doch ein Video. So, und dann einmal, was hast du ja schon eingangs gesagt, dann einmal zu verstehen, okay, es ist eine Fotografie über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, wenn man das im Kopf einmal klar hat, dass es eben kein Video ist, sondern ein Foto, was einfach nur verschiedene Zeiträume hat. So, das ist, glaube ich, der Punkt. Dann geht man auch anders mit einer Komposition um, würde ich jetzt behaupten, als bei einem Video.
Es ist viel dichter am Thema Fotografie, deswegen sage ich ja heute auch immer, heißt Zeitrafferfotografie. Ne? Es ist viel dichter am Thema Fotografie, als es am Thema Film ist.
Genau, wobei das Endergebnis halt ja 25 oder 30 Bilder pro Sekunde, also wie ein Video ist.
Und dann wird es halt hinterher reizvoll und sagen, okay, was mache ich dann hinterher damit? Ne? Und dann kommen wir natürlich in den Bereich Video, wo ich sage, okay, wenn ich da mehrere zusammenschneide und so. Ne? Aber erstmal sind wir im Bereich Foto. Ja.
Okay, ich habe jetzt mal eine Technik-Nerd-Frage. Du bist, glaube ich, ja auch mit Nikon unterwegs, ne? Schon immer? Und warum? Und bleibt das auch so?
Also ich bin seit digital eigentlich mit Nikon unterwegs und vorher zu Analogzeiten hatte ich tatsächlich keine. Ich habe mich dann irgendwie damals geärgert, dass sie ständig irgendwie das Bajonett geändert haben und als es dann als Autofokus kam, dann gab es irgendwie neues Bajonett und dann konnte man die alten Objektive nicht verwenden und so weiter. Das sind ja alles heute Themen, die nicht mehr ganz so relevant sind, weil es halt Adapter für alles gibt, aber damals war das halt nicht so. Und mein Kumpel hatte damals halt Nikon und der hat gesagt, ich kann ja hier die aus den 60er, 70er Jahren die Objektive noch draufschrauben. Die haben es halt nie geändert. Bis jetzt, wo die Spiegellosen kamen. Jetzt haben sie das erste Mal überhaupt das Bajonett geändert. Und irgendwie, dadurch bin ich halt damals auf Nikon gekommen und habe das dann halt verfolgt. Und dann habe ich halt irgendwie auch ein bisschen angefangen, dann darüber dann zu bloggen und mir das alles ein bisschen genauer anzuschauen und da auch ein bisschen in die Tiefe zu gehen und so. Und ich muss sagen, natürlich ist es auch Gewohnheitssache, ne? was die Bedienung angeht. Ich kenne natürlich jetzt auch andere Kameras. Ich muss natürlich auch meinen Teilnehmern auf den Reisen helfen, auch mit anderen Kameras umzugehen und so weiter. Aber ich finde halt bei Nikon irgendwie, für mich ist die Bedienung sehr, sehr logisch. Und ich finde halt einfach auch, gerade was sie jetzt mit den neuen spiegellosen Kameras gemacht haben, auch nochmal ein ganz, ganz, ganz großen ganz, ganz großes Kino, ehrlich gesagt. Also gerade die Z8 gerade die Z8, muss man sagen, ist halt wirklich eine Höllenkamera, die einfach, also eine, kann ich mal sagen, abgespeckte Z9, das ist eigentlich eine Z9 im kleineren Gehäuse für weniger Geld und hat eigentlich so gut wie alle Features der Z9 und deswegen finde ich, das ist einfach so ein cooler Move gewesen, von Nikon das zu machen und nicht einfach künstlich zu sagen, ah ja, gut, die verkaufen wir jetzt irgendwie für 2000 Euro weniger. Da müssen wir jetzt einiges rausstreichen an Features. Und das haben sie halt nicht gemacht, sondern sie haben halt die Features alle drin gelassen, im Grunde genommen. Und man fast sagen könnte, sich ein bisschen kannibalisiert, aber ich glaube, es war ein super smarter Move, das so zu machen. Ich glaube nicht, dass die Leute, die eine Z9 haben wollen, dadurch halt weniger kaufen. Ich glaube aber, dass ganz viele, die vielleicht sonst eine Z7 II oder sowas gekauft hätten, gesagt haben, ja, boah, aber die Z8 ist da nochmal eine ganze, ein Riesenstep drüber. Und gerade jetzt bei dem Thema Tierfotografie hat man es jetzt auch wieder gemerkt, also wie cool eigentlich dieser Autofokus mittlerweile ist, wie cool diese Motiverkennung ist. Also das ist schon echt mega, gerade bei solchen schwierigen Situationen, wo du dann halt irgendwie den Affen oben in den Bäumen oder die Vögel im Flug und so weiter und dass das jetzt wirklich so treffsicher alles ist, das ist schon ziemlich, ziemlich genial.
Da haben sie natürlich auch ein bisschen was aufzuholen gehabt, ne? Muss man auch fairerweise sagen.
Ja,
da waren sie so ein bisschen hinterher davor.
Ja, das stimmt. Am Anfang haben sie relativ lange gebraucht, bis sie es überhaupt
da wenn dann richtig, sind. Ne,
so ein bisschen. Ja, genau. Und das finde ich halt auch, ich habe sie jetzt auch im Vergleich gesehen, gerade bei diesen schwierigen Motiven. Und da sage ich jetzt nicht mal nur irgendwie Vögel im Flug, sondern also so eigentlich so mein Endgegner war, wir sind mit dem Boot in eine dunkle Höhle gefahren und da drin flogen schwarze Schwalben. Ja, also ja, das war einfach so absurd, wo ich gesagt habe, ey, das kann kein Autofokus der Welt hinkriegen. Und die Trefferquote war also echt absurd hoch. Und ich habe gedacht, Alter, das kann, also da war ich wirklich, wirklich beeindruckt, muss ich sagen, wie gut das funktioniert hat. Also ja, krass.
Ja.
Nikon, dein Lieblingsthema, ne, Olli? Du liebst ja Nikon. Wir kommen mal vom Technik-Thema mal zum Thema ja, Naturschutz so ein bisschen. Wir wollen das ja, gar nicht so aus. Genau, also ich weiß gar nicht, wie ich die Frage stellen soll, so richtig. Ich habe mir nur aufgeschrieben, wie passt denn für dich so ein bisschen Fotografie und Naturschutz zusammen? Bist du besonders vorsichtig vielleicht, wenn du fotografieren gehst? Achtest du die Natur? Also gehe ich stark von aus, dass du es machen wirst, aber wie vermittelst du das so ein bisschen, dass du das Thema Fotografie und Naturschutz gut unter einen Hut und für dich auch persönlich gut, sage ich mal, managen kannst?
Ja, ist mir ein super wichtiges Thema. Also, wo ich schon manchmal denke, dass ich vielleicht auch ein bisschen übertrieben bin, aber eigentlich nicht. Also ich versuche das auch natürlich auf meinen Reisen auch den Teilnehmern zu vermitteln, wie wichtig das eigentlich ist. Gerade eben, weil man natürlich häufig an Spots ist, wo natürlich viele auch andere Menschen sind. Ne? Also das ist einfach in der heutigen Zeit so. Es gibt auf der Welt keine wirklich interessanten Ecken mehr, die sich nicht herumgesprochen haben. Ne? Also je interessanter, desto mehr so Leute sind da. Und das geht eigentlich bei mir mittlerweile so weit, dass ich halt teilweise auch berühmte Orte auslasse, einfach weil ich sage, dass es macht keinen Sinn. Also zum einen will man nicht Teil dessen sein, dass diese Orte dann hinterher irgendwann nicht mehr zu, ja, oder nicht mehr in dem Zustand sind, wie sie mal waren, ja, weil man da halt auch noch mit nochmal einer Gruppe durchgeht. Ich weiß, das macht vielleicht nicht so viel aus im Einzelnen, aber trotzdem, wenn das jeder denkt, ne, so. Und ja, und es gibt auch Orte, wo ich halt auch mit der Gruppe war, die ich halt nicht irgendwo poste, wo ich dann halt keine Bilder zu poste, wo ich dann sage, okay, Leute, ihr könnt es natürlich gerne machen, aber ich habe mich dazu entschieden, ich will jetzt nicht meine Reichweite dafür nutzen, dass da noch mehr Leute hinkommen. Einfach, weiß ich nicht, wie das jetzt im Einzelnen dann gesehen wird, und man sagt, okay, vielleicht auch egoistisch, der war ja da und anderen will das nicht zugestehen. Nee, kann ja jeder für sich selber recherchieren und kann jeder irgendwie auch für sich selber rausfinden und dann dahin fahren. Aber irgendwo sehe ich halt auch schon meine Verantwortung, dann zu gucken, dass wenn Orte, die halt jetzt noch nicht überlaufen sind und die vielleicht auch sehr empfindlich sind, dann vielleicht auch
zu so schützen bleiben
sollten.
Auch. Genau, irgendwie. Sie schützt.
Wo ich dann hinterher auch sage, nee, da mache ich auch keine Reise mehr hin, so, weißt du. Es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, einfach weil ich im Grunde genommen auch sehe, man kommt da natürlich nicht gegen an, ne? Gegen die Instagram, Social Media Geschichten, also alles, was da irgendwie einmal gehypt wird, da brauchst du im Endeffekt hinterher gar nicht mehr hin. Also das also ist schon teilweise ein bisschen deprimierend. Also gerade wenn man halt Reisen an die gleichen Stellen in aufeinanderfolgenden Jahren macht und feststellt, wie doch der Tourismus das Ganze verändert und dann aber auch zu wissen, dass man selber Teil davon ist, weißt du? Das gibt mir schon auch,
genau,
viel zu denken, ja.
Also ich finde es auch schwierig, das wirklich gut vertretbar auch zu argumentieren, zum großen Teil, ne? Weil im Endeffekt, sobald du dich ins Auto setzt, also wenn es danach gehen würde, müsste man zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad überall hinfahren, wenn man ganz umweltbewusst sein möchte, und das geht halt einfach nicht.
Ja gut, das kommt ja nochmal dazu, ne? Das kommt ja nochmal dazu, ne? Dass genau, den Schaden, also den man jetzt durch die ganze Reiserei und so weiter, genau. Darüber haben wir jetzt ja noch gar nicht gesprochen, mir ging es jetzt erstmal vor allen Dingen darum, an den Orten selbst, ne? Und wenn es dann zum Beispiel jetzt auf Galapagos dann solche Regeln gibt, die versuchen schon wirklich sehr, sehr gut ist zu schützen, einfach weil sie wissen, das ist halt so ein Kleinod und das gibt es halt auf der Welt einfach nicht nochmal wie diese Inseln und da darf man einfach auch nicht, dürfen einfach nicht zu viele Leute hin. Das heißt, man braucht halt Permits für alles. Du kannst im Grunde genommen nur mit einem gecharterten Schiff überhaupt auf die etwas entfernteren Inseln. Das heißt, du kannst nicht einfach dahin fliegen und sagen, so, ich will da jetzt hin. Das geht nicht, sondern man muss ja dir halt wirklich, wir als Gruppe, wir chartern halt ein Schiff, das ist dann nur für unsere Gruppe, und dieses Schiff hat dann halt die entsprechenden Genehmigungen, um dann und dann an dem und dem Tag, um die und die Uhrzeit, die und die Insel anzufahren, so. Und dann weiß man, da sind maximal dann zwei Gruppen auf dieser Insel, und dann liegen da halt zwei Schiffe, so. Und da kann nicht einfach irgendjemand hin. Und das ist auch genau richtig so. Trotzdem sind wir ja als Gruppe dann dafür verantwortlich zu sagen, okay, jetzt müssen wir aber trotzdem, wenn wir auf die Insel gehen, beispielsweise 2 Meter Abstand von allen Tieren halten. Und selbst wenn diese Echsen da nun liegen und sich nicht bewegen, und trotzdem ist mir das wichtig, dass wir diese 2 Meter einhalten. Und wenn dann ein Teilnehmer sagt, ich will da jetzt aber eine Makroaufnahme von dem Auge machen und dazu muss ich dich da dran, sage ich, nee, machen wir nicht, weil wir halten uns an die Regeln. Auch wenn ich mich damit vielleicht dann manchmal ein bisschen unbeliebt mache oder manche dann sagen, ah, das ist doch jetzt hier Quatsch, macht doch keinen Sinn. Ich sage, ja, aber wo wollen wir anfangen, wo wollen wir aufhören? Also lass uns doch darauf committen, dass wenn die Regeln da sind, dann halten wir uns da alle dran. Und dann ist das für mich okay. Und für mich ist es einfach auch so, ich lasse dann auch lieber mal ein Bild weg. Einfach, weil ich muss ja auch mit gutem Beispiel vorangehen. Ne? Also ich kann ja nicht immer nur sagen, ja, die anderen. Ne? Also vielleicht nochmal ein Beispiel dazu erzählen. Ich war im Sommer in Norwegen auf so einem Felsen, wo es Papageientaucher gab. Und ich fand es wunderschön landschaftlich. Ich fand diese Tiere wunderschön. Ich fand das Verhalten der Fotografen echt das allerletzte dort. Also das war so zum Abgewöhnen im Endeffekt. Also siehst da diese Tiere, ist da halt ein Zaun und die sind da in ihren Bruthöhlen. Die sind halt direkt vor dem Zaun. So. Aber hinter dem Zaun stehen dann 150 Fotografen, ja, die halt ihre Kameras durch den Zaun durchhalten, irgendwie 10 Zentimeter von dem Tier. Das Tier traut sich nicht in seine Höhle rein. Du siehst schon, die sind gestresst und alles. Nebenbei wird halt lauthals telefoniert. Es ist ein Lärm da von den Leuten, die da sind. Also viel zu viele Leute, überhaupt keinen Respekt vor der Natur. Klar, ich habe da auch ein paar Bilder gemacht, aber Spaß gemacht hat mir das nicht. Ich fand das nicht schön. Und da finde ich, muss mal jeder mal auch drüber nachdenken, ob das was ist, wie man sich als Fotograf irgendwie verhalten sollte, ob man dann unbedingt telefonieren muss, ob man unbedingt sich laut unterhalten muss, ob man dann da oben irgendwie seine Bierdosen aufmachen muss oder ob man einfach sagt, Mensch, ich bin jetzt hier in der Natur, ich bin hier sehr, sehr dicht an diesen Tieren, die hier eigentlich ihre natürliche Umgebung haben. Vielleicht sollte man denen Respekt entgegenbringen.
Ja.
Ja, Norwegen hat ja auch diese Regulierung in der Form, glaube ich, noch gar nicht. Also viele andere Länder haben das ja. Also gerade USA hat das ja ganz viel mit Permits. Südamerika, also ich war jetzt nur in Peru vor 2 Jahren, habe ich das in Machu Picchu erlebt. Da ist ja auch alles hochgradig reglementiert. Und da darfst du ja teilweise noch nicht mal irgendwo mehr ein Stativ aufbauen oder dich länger als 5 Minuten an einem Spot aufhalten.
Ja.
Jetzt muss man, ich weiß jetzt nicht, wo das in Norwegen war. War das Runde zufällig? Oder?
Naja, das war Runde, genau.
Ja.
Aber es geht ja auch nicht darum, ob das reglementiert ist oder nicht. Mir geht es ja vor allen Dingen darum, dass eigentlich jeder Einzelne da mal drüber nachdenken sollte, ob das Verhalten halt okay ist. Aber das sind natürlich nicht nur Fotografen mit großen Kameras, das sind natürlich auch alle, die halt ihre Handy-Insta-Geschichten da machen wollen. Wobei, wie gesagt, das war jetzt auch nicht so, dass die Fotografen sich alle irgendwie korrekt verhalten haben und die Insta-Leute nicht so. Ne? Also, ja, aber das, ich weiß nicht, das Problem wird schwer zu lösen sein. Und Machu Picchu zum Beispiel ist eins der Ziele, das habe ich komplett rausgenommen. Also ich mache das nicht mehr. Na, also ich bin ein paar Mal gewesen auch mit Gruppen und ich habe das jetzt komplett wenn wir Peru-Reisen nochmal machen, auch wenn ich nochmal eine machen sollte, ich würde nicht mehr Machu Picchu machen. Einfach, das ist so schlimm geworden. Und das ist halt das, was zum Beispiel auch eine dieser Orte, was ich vorhin angedeutet habe, wo ich sage, das gibt es seit tausenden von Jahren, ja. Und es geht kaputt. Ja, es geht einfach kaputt. Und wenn da so weitergemacht wird, dann ist es halt irgendwie in 10, 20 Jahren kann das keiner mehr, das, keine Ahnung, die nachfolgenden Generationen einfach nicht mehr so erleben. Und das ist nicht schön. Und deswegen finde ich es gut, dass sie es reglementieren, aber das reicht ja nicht. Was sie da machen, das ist auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also sie schicken ja trotzdem immer mehr Leute hoch. Ne? Also ob sie, das, also diese, dieses, ja, jetzt kann man nicht mal mehr stehen bleiben und sein Stativ aufbauen, das hat ja eigentlich nicht den Sinn, das zu schützen. Das hat den Sinn, dass sie noch mehr Leute durchschicken können. Ne? Also, weil die einfach schneller wieder raus sind. Ja, das ist so, ne?
Ja.
So, früher konntest du dich da oben hinstellen, hattest Zeit. Wir haben da auch noch Zeithoffer gemacht vor, keine Ahnung, weniger als 10 Jahren konnte man da auf den Terrassen stehen und
so. Ja, die sind ja alle abgesperrt mittlerweile. Die haben ja quasi kaum, du kannst ja kaum mal irgendwo hin. Ist dann ich sag mal, im Freizeitpark wirst du ja durchgeschleust durch so einen engen Weg. Und also wir hatten
damals Hast du den Eindruck, dass es jetzt dadurch mehr geschützt wird oder ist es jetzt einfach tatsächlich so, dass dann mehr Leute durchgehen?
Ich habe den Vergleich nicht. Also wir hatten Glück, dadurch, dass damals ein Zugstreik war, deswegen waren wir da oben fast alleine. Aber,
Ja, das ist ja wirklich Glück gehabt.
Aber es
ist ja auch nur ein Beispiel.
Ja. Auf der anderen Seite, die Leute wollen es natürlich sehen, ne? Du sagst jetzt gerade, ja, du bietest keine Peru-Reise mit Machu Picchu an. Auf der anderen Seite denke ich mir, jeder, der zum ersten Mal nach Peru fährt, will das natürlich auch machen. Das ist so, wie wenn du sagst, du fährst nach USA, Südwesten und sagst, Grand Canyon, nee, machen wir nicht. So ein bisschen, weißt du?
Ja, genau.
Man muss halt an die Leute denken, die noch nie da waren. Ich meine, ich verstehe deine Argumentation da vollkommen. Und gerade du natürlich als jemand, der schon öfters da war. Aber ja, derjenige, der es zum ersten Mal sieht.
Wenn ich denen dann das in der Reise anbiete, und das dann ein enttäuschendes Erlebnis hinterher ist, einfach weil man da durchgeschoben wird, weil man keine Zeit hat zu fotografieren, weil man nichts in den Randzeiten des Tages hinkommt. Das konnten wir ja damals alles noch machen. So, wenn ich dann, das heißt, nur um da gewesen zu sein, das anbiete, ohne dass da irgendein fotografischer Anspruch dahinter ist, dann mache ich es lieber nicht. Dann erkläre ich das auch so und sage, aus den und den Gründen machen wir das nicht, sondern dafür machen wir aber das und das. Und das ist eigentlich viel cooler. Es gibt ja tausend Ziele, die, wo man alleine ist und wo es eigentlich viel spannender dann noch ist. Ja, du hast dieses eine Postkartenbild nicht gemacht von Machu Picchu. Ja, kannst du dir tausendfach runterladen. Ne, aber da gibt es andere Reisen, die das dann trotzdem anbieten. Aber das ist eigentlich jetzt nicht mein Anspruch, wenn ich eine Fotoreise anbiete. Weil dann möchte ich ja mit den Leuten wirklich tolle Fotos machen, einzigartige Fotos machen und nicht einfach irgendwie ein paar Mainstream-Bilder kopieren. So.
Ja, es ist wahrscheinlich auch immer eher so das Gefühl zu sagen, das habe ich halt selbst gemacht. Also klar, mit dem Runterladen gebe ich dir recht, aber im Endeffekt geht es uns nicht anders. Also ich würde jetzt auch, kann auch sagen, ich fliege nicht nach Island, weil kann ich auch mir im Internet angucken, aber es geht ja darum, das selber gemacht zu haben, tatsächlich, ja, dieses eigene Gefühl. Und wenn das nicht wäre, da gibt's, dann wäre das wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Ne?
Also ich würde jetzt nochmal ganz kurz... jeden verstehen, der sagt, okay, dieses Postkartenmotiv oder diese Stelle, die will ich halt selber einmal gesehen haben, weil ich habe sie schon tausendmal irgendwo auf Fotos gesehen, da will ich einmal persönlich hin. Kann ich verstehen, aber umgekehrt nehme ich mir dann sozusagen einfach auch raus und zu sagen, nee, das möchte ich aber mit einer Fotoreise nicht anbieten. Und da müssen die Leute sich halt überlegen, wollen sie lieber eine, sag ich mal, etwas ursprünglichere Geschichte, wo halt man sich nicht mit anderen Touristen auf den Füßen steht, oder will man halt genau das Standardprogramm machen, und dann gibt es da sicherlich auch andere Anbieter.
Okay. Ja. Gunther, wir sind schon fast bei einer Stunde angekommen. Wir haben uns ein bisschen unser Zeitlimit so ein bisschen gesetzt. Ich würde ganz gerne mal zum Abschluss jetzt zu zwei, drei Community-Fragen kommen und da auch gerne kurz und knackig antworten. Und zwar waren wir so ein bisschen schlampig, also unsere Schuld. Wir haben gar nicht den Namen aufgeschrieben von den Leuten, die es gefragt haben.
Aber es haben mehrere Fragen gefragt, gestellt.
Genau. Ja, ja. Ich würde mal starten, und zwar, wie kam es denn zum Kontakt mit Patrick Ludolf, glaube ich, soll es heißen, Olli, ne?
Ja.
Richtig, genau. Patrick Ludolf, ja, wirst du wahrscheinlich
kennen. Paddy habe ich ja einige Jahre zusammen den Fotoschnack gemacht. Und ich meine, er kommt auch aus Hamburg, und wir haben uns halt irgendwann einfach mal zum Fotografieren getroffen und waren da ein paar Mal unterwegs. Und dann hatten wir die Idee, halt diese Videos zu machen. Und das hat auch super viel Spaß gemacht. Und ich weiß, es sind immer noch ganz viele, auch traurig, ich kriege immer noch Zuschriften, dass wir das nicht mehr machen. Aber das ist halt einfach so manchmal im Leben, ne? Es gibt einfach Projekte, und ein Projekt zeichnet sich ja immer darauf aus, dass es halt einen Anfang, aber auch ein Ende hat. Und manchmal muss man dann halt auch einfach neue Wege dann auch gehen und andere Dinge ausprobieren, ne?
Okay. Weil die Fragen waren in der Tat auch, die Fragen waren, warum gibt es keinen Fotoschnack mehr? Wir wollen nochmal Fotoschnack. Keine Chance auf ein Revival irgendwann nochmal?
Ja, also das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, es war wunderschön, die Folgen sind ja auch noch alle irgendwo bei YouTube, aber im Endeffekt hatten wir dann auch den Eindruck, dass wir die Dinge auch gesagt hatten, und dann hat er sich ja auch, sag ich mal, inhaltlich vielleicht auch ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt. Ich habe mich vielleicht, ich konzentriere mich jetzt halt einfach auch doch deutlich mehr natürlich auf die Adler-Timelapse-Entwicklung, habe auch viele andere Dinge, die ich am Anfang gemacht habe, also zum Beispiel Workshops und so weiter, mache ich halt jetzt schon länger nicht mehr, ne? Weil ich habe halt auch so viele Dinge, die mich interessieren und die mir Spaß machen und die ich halt vorantreiben will. Irgendwo muss man sich dann halt auch überlegen, wo steckt man seine Energie setzt und seine Zeit rein.
Genau. Okay, super cool. Letzte Frage für heute, und zwar: nächste fotografische Herausforderung für dich in diesem Jahr. Was planst du?
Wo soll es vielleicht hingehen? Ich bin jetzt gerade froh, dass ich jetzt erstmal ein bisschen Luft habe, durchzuatmen. Das letzte Jahr war doch relativ vollgepackt mit allen möglichen Dingen. Und jetzt im Moment bin ich an einem sehr, sehr spannenden Thema für Adler Timelapse dran. Da sprechen wir jetzt heute nicht drüber. Aber ja, das ist für mich auch wieder so ein Forschungsthema, wo ich mich gerade reinbeiße. Und Ja, von daher bin ich da jetzt erstmal in der Richtung unterwegs. Und klar, wir hier auf Teneriffa werden wir sicherlich noch einige Fotos machen und vielleicht auch Zeitraffer aufnehmen und so weiter. Das ergibt sich immer. Aber ich habe im Moment, was ich geplant habe jetzt für den Herbst, ist eine Reise nach Guatemala. Das ist für mich auch eine Premiere. Guatemala und Costa Rica. In Costa Rica war ich schon ein paar Mal und das wird also eine Fotoreise geben. Die ist jetzt allerdings schon auch voll besetzt. Mhm. Da freue ich mich sehr drauf. Also das wird sicherlich eines der fotografischen Highlights dieses Jahres werden. Mhm.
Ja. Super, das macht es nämlich auch rund, weil wir zum Abschluss nochmal ganz genau sagen, wo man dich findet. Olli, möchtest du das übernehmen oder soll ich das machen?
Ja, mach du ruhig, du bist gerade im Flow.
Ich bin gerade im Flow. genau, für alle, die noch mehr natürlich von dir, Gunther, auch erfahren möchten, den oder die empfehlen wir dann quasi die Webseite auch weiter. Als Info, es gibt auch alles in der Caption quasi unten drin, ne? Also da könnt ihr auch mal gerne wieder reingucken. Aber ansonsten, Webseite ist gwegner.de, ne? Da findet man so deinen Zeitraffer, deine Zeitraffergeschichten und auch, habe ich gesehen, E-Books und verschiedene Geschichten.
Ja, also gwegner.de ist, halt ist halt die deutsche Seite dort. Das ist halt eigentlich der Blog und da gibt es dann auch mal wieder Kameratests und solchen Geschichten, wie ich dazu Lust habe und Zeit habe. Und da macht es eigentlich am meisten Sinn, wirklich den Newsletter zu abonnieren. Der kommt halt jetzt auch nicht andauernd, sondern irgendwie alle paar Monate mal, halt wenn ich einen neuen Artikel veröffentlicht habe. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn die Leute mich bei YouTube abonnieren und bei Instagram, da gibt es halt auch immer mal irgendwie Story und so weiter.
Wir packen das einfach alles in die Caption rein. Da kann man
aber alles gewegner.de im Endeffekt.
Ne? Das ist alles gewegner.de und dann gibt es halt für die Zeitraffer-Leute halt lightheimnitz.com, das ist auch zweisprachig, also gibt es auf Deutsch und auf Englisch, kann man umschalten oben die Sprache und da gibt es halt die Software, da gibt es die Tutorials, da gibt es alles, was mit dem Thema Zeitraffer zu tun hat und lightheimnitz halt, ne?
Okay, ja, super, super cool. Also, Olli, hast du
noch... Kurze Frage, wenn man jetzt eine Reise bei dir machen wollen würde, würde man den Newsletter abonnieren oder auf den Blog
gucken? Ja, tatsächlich, genau. Da müsste man den Newsletter abonnieren und dann halt
damit es schnell
tatsächlich
geht, ne?
Schnell sein, ja.
Verstehe,
ja.
Okay. Ja, super. Ja, genau. Also, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich fand das sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir hätten noch weiter reden können. Ich glaube, wenn das okay ist für dich, würden wir dich gerne nochmal zu einem späteren Zeitpunkt nochmal vielleicht zum gewissen Thema oder so nochmal einladen.
Ja, also das, natürlich.
Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf.
Sehr gerne. Genau. Ihr habt ja gemerkt, mir macht das ja auch Spaß, ein bisschen was zu erzählen. Und habe euch gleich gesagt, dass wir mit 20 Minuten nicht hinkommen. Nee, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ich finde. Auch Kompliment an euren Podcast. Also ich hatte mir schon ein paar Folgen angehört und ihr habt euch also tatsächlich sehr positiv gesteigert und entwickelt, was ich auch immer wichtig finde. Ich meine, es ist ja logisch, dass keiner von der ersten Folge an immer gleich schon am Ende angekommen ist, aber ich finde, ihr macht das sehr, sehr gut und hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Genau, gehen wir gerne zurück. War mal eine ganz andere Ansicht so oder ein ganz anderes Thema auch, finde ich, so was wir sonst mal so hatten. Genau. Von daher war es sehr, sehr spannend. Also gerne nochmal wiederkommen, Gunther. Ja, Olli, willst du die Abmoderation machen heute?
Ja, komm, also mach du. Mir bleibt es wie immer nicht viel mehr zu sagen als vielen
Dank.
Im
Hals stecken wolltest du sagen, du hättest schon wieder im Hals stecken, ne?
Nee, also ich fand es einfach sehr, sehr erfrischend, sehr interessant, sehr ergiebig und ich muss das sowas immer noch im Kopf ein bisschen im Nachgang verarbeiten.
Genau.
Also vielen, vielen Dank für eure beider Zeit. Ja,
dann gerne.
Würde ich sagen, bis bald mal.
Bis bald.
Sehr gerne und euch viel Erfolg weiterhin mit eurem Podcast.
Dankeschön.
Und wir hören uns mal wieder.
Danke.
Ciao.
Ciao.